Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr und fühle mich auch geehrt, anlässlich dieses bemerkenswerten 100. Jubiläums der Winfriedschule heute Abend zu Ihnen reden zu dürfen und mit Ihnen ein paar Überlegungen und Gedanken zu teilen, was es denn mit der Bildung und dem Bildungsauftrag der Schule im Allgemeinen und dem Gymnasium im Besonderen in unserer gegenwärtigen Welt so auf sich hat. Das ist natürlich eine Frage, die immer wieder neu gestellt werden muss und immer wieder neu gestellt zu werden verdient, die auch, und darüber werde ich gleich reden, niemals abschließend wird beantwortet werden können. Und genau darüber möchte ich heute Abend zu Ihnen reden und Sie mitnehmen in eine philosophische Überlegung, denn Denken, Urteilen, Handeln, das ist das Thema meines heutigen Vortrags und es geht dabei um die bleibenden, aber vielleicht gerade in der gegenwärtigen Welt ganz besonders akuten oder aktuellen Aufgabe der Schule. Schule, meine Damen und Herren, und das ist, glaube ich, nichts Neues, was ich Ihnen hier sage, hat eine hohe Verantwortung. Diese Verantwortung lässt sich in mannigfaltige Weise durchdenken, aber wir brauchen uns nur vor Augen zu halten, dass unser Staat sich ja tatsächlich das Recht nimmt, seine angehenden Bürgerinnen und Bürger darauf zu verpflichten, einige nicht unbedeutende Jahre ihres Lebens in der Schule zu verbringen. Und gerade vor diesem Hintergrund der allgemeinen Schulpflicht ist die Verantwortung der Schule nach meinem Dafürhalten auf eine ganz besondere Weise zu bedenken, denn der Staat begründet ja die allgemeine Schulpflicht damit, dass für das Funktionieren und Gelingen eines demokratischen Gemeinwesens wie des unsrigen ein Bildungsstand, ein gewisser Bildungsstand eine notwendige Voraussetzung ist. Und die Schule steht in der Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Bildungsstand auch tatsächlich gewährleistet werden kann. Nun muss sich die Schule aber immer wieder neu fragen, ob sie denn diesem ihren Bildungsauftrag genügt. Denn natürlich ist es so, dass mit sich wandelnden Zeitläuften sich immer neue Herausforderungen und immer neue Aufgaben für die Schule stellen. Und der Bildungsauftrag muss dementsprechend mit einer schönen Regelmäßigkeit immer wieder den sich wandelnden Zeitläuften angepasst werden. Deswegen kommt Bildung wahrscheinlich nie an ihr Ende. Sie ist, wie es schon Wilhelm von Humboldt-Weiland beschrieben hat, eigentlich eine unendliche Konversation mit der Welt, die niemals an den Punkt kommt, wo man sagen kann, so, und jetzt ist die Bildung fertig. Dahin kommt man nicht. Schule also muss sich deswegen, und ich glaube gerade so ein 100-jähriges Jubiläum wie dieses ist ein hervorragender Anlass dafür, Schule muss sich immer wieder in die Frage stellen lassen, inwiefern sie ihrem Bildungsanspruch genügt und welchen Herausforderungen sie jeweils in einer bestimmten Situation genügen muss. Eine Herausforderung, wir haben es ja gerade schon in der kurzen Begrüßung von Frau Albrecht gehört, hat es nun in den letzten Jahren wahrlich nicht gefehlt. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an die Themen, die Sie bereits angesprochen haben, die Covid-Pandemie oder auch die Ukraine-Krise, die uns im Augenblick ja so viel Sorgen bereitet, sondern ich denke auch an die großen Themen, die weiterhin im Hintergrund schlummern und manchmal, wenn die Metapher nicht so schon so bemüht wäre, würde ich sie wiederverwenden, wie ein Damoklesschwert über uns schweben. Ich denke dabei an den Klimawandel und die mit ihm einhergehende Umweltzerstörung. Ich denke an die enormen Herausforderungen, die sich mit dem digitalen Wandel und den neuen Technologien im Bereich der Informationstechnologie ergeben. Ich denke dabei aber auch an die großen geopolitischen Verschiebungen, die wir gegenwärtig beobachten und die manchen Analysten schon davon reden lassen, dass ein kalter Dritter Weltkrieg begonnen hat. Ich denke an die fundamentalen Verwerfungen in der Architektur der globalen Ökonomie, vor denen wir heute stehen. Es ist also mit anderen Worten so, dass wir gegenwärtig tatsächlich in einer Zeit rasanter Veränderungsprozesse stehen. Und auch das müssen wir, denke ich, mit einiger Nüchternheit feststellen, es ist nicht ausgemacht, ob unser europäisches Gemeinwesen, unser demokratisches europäisches Gemeinwesen diese Herausforderungen unbeschadet überstehen wird. Aber eines steht fest, dass das nämlich nur der Fall sein wird, dass wir mit diesen Herausforderungen werden umgehen können, wenn wir sie gemeinsam angehen und gemeinsam bewältigen. wenn wir sie politisch miteinander angehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alleine ökonomische oder technologische Alleingänge jenseits der Sphäre des Politischen nicht in der Lage sein werden, diesen gravierenden Menschheitsherausforderungen, vor denen wir heute im Juli 2022 stehen, wirklich beizukommen. Deswegen denke ich, meine Damen und Herren, das Gebot der Stunde ist die Sorge für unser Gemeinwesen. Es ist die Sorge für das Politische, weil es eben das Politische ist, aus dem die Kraft und, ich komme darauf noch zurück, die Macht erwachsen, die wir brauchen, um konstruktiv auf die Herausforderungen der Gegenwart beantworten zu können. Wir brauchen die Sorge für das Gemeinwesen. Und ich denke, das ist die Aufgabe, vor der die Schule heute mit einer besonderen Dringlichkeit steht. Sie muss beitragen dazu, dass wir ein resilientes und belastbares Miteinander in unserem Gemeinwesen ausbilden können. Sie muss dafür Sorge tragen, dass dasjenige gekräftigt und gestärkt wird, was wir Philosophen traditionell das Politische nennen. Das Politische, das in unserer Gesellschaft durch die Organisationsform der Demokratie organisiert ist. So gesehen, meine Damen und Herren, also nochmal, ich denke, nichts ist gegenwärtig dringlicher geboten als politische Bildung, die im Dienste der Freiheit und der Demokratie eines vereinten Europa und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes stehen. Und das bedeutet schon, es klingt so selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich, denn es bedeutet schon, dass wir unseren Bildungsauftrag doch etwas anders justieren müssen als in den letzten 30 Jahren. In den letzten 30 Jahren, etwa seit den 1990er Jahren, nämlich war es nach meinem Dafürhalten so, dass der Bildungsauftrag der Schule schon sehr stark durch die Ökonomie und nicht durch die Politik vermessen worden ist. Es ging in den letzten 30 Jahren sehr stark darum, die jungen Menschen in der Schule zu, ich sage mal, leistungsfähigen Marktteilnehmern oder Mitspielern im großen Spiel der globalen Ökonomie auszubilden. Heute, angesichts der Herausforderungen, die ich eingangs beschrieben habe, glaube ich, stehen wir sehr viel mehr vor der Aufgabe, den Fokus wieder mehr auf das Feld des Politischen zu verlagern und Sorge dafür zu tragen, dass es uns gelingt, handlungsfähige Bürgerinnen und Bürger eines freien und demokratischen Gemeinwesens auszubilden. Darin, so glaube ich, liegt heute die Verantwortung der Schule. Ihr Mandat ist es, die jungen Menschen, wie ich meine, fit zu machen für die Demokratie, den Sinn, den politischen Sinn und auch den Gemeinsinn in ihnen zu stärken und auszubilden und ihnen vor allen Dingen auch Lust zu machen, sich engagiert in das politische Gemeinwesen einzubringen. Und diese Aufgabe, meine Damen und Herren, ist nun umso dringlicher, als die Demokratie in der gegenwärtigen Welt auf eine, ja, für meinen Erfahrungshorizont jedenfalls bisher doch beispiellose Weise bedroht worden ist. Die Demokratie ist gefährdet und das ausgerechnet genau durch dasjenige, was unsere jungen Menschen am meisten fasziniert, nämlich durch die Social Media. Wenn Sie es nicht glauben wollen, müssen Sie sich nur ein wenig mit den Ereignissen beschäftigen, die am 5. Januar 2021 die Welt erschütterten. Sie erinnern sich, der Sturm aufs Kapitol in Washington, wenn man so will, der Hauptstadt der freien und demokratischen Welt, zumindest was den Symbolgehalt angeht. Was damals geschah, hat auf eine bis dato nicht bekannte Weise vor Augen geführt, wie sehr moderne Informationstechnologien, vor allen Dingen die Social Media, eine Bedrohung für unsere Demokratie darstellen können. Ich habe unlängst ein Buch von einem Journalisten gelesen, er heißt Matthias Pfeffer, der sehr minutiös die Ereignisse des recherchiert hat und sein Resümee lautet wie folgt. Jetzt kommt ein etwas längeres Zitat. Durch die immer feiner gesponnene Vernetzung aller Menschen mit allen Menschen, vor allem aber mit den datenhungrigen Riesenservern der Plattformunternehmen, haben sich Formen der Überwachung und Manipulation entwickelt, die längst nicht mehr nur das Konsumverhalten steuern. Das tun sie schon lange. Nein, die Sphäre der Öffentlichkeit, Garant und gleichzeitig Voraussetzung einer funktionierenden Demokratie, ist in den vergangenen Jahrzehnten durch eine ganze Reihe digitaler Technologien umgestaltet worden. Durch Big Data, Cloud-Technologie, Internet of Things, Blockchain und vor allem durch künstliche Intelligenz, die die gefährlichste Hochrisikotechnologie des 21. Jahrhunderts ist. Denn sie, und das ist der Punkt, auf den es mir ankommt, denn sie, die KI, zielt direkt auf das Vermögen des Menschen, das Selbstbestimmung erst ermöglicht, auf die menschliche Vernunft, die sie durch eine überlegene künstliche Intelligenz ablösen will. Ich glaube, dass Matthias Pfeffer mit dieser Diagnose sehr recht hat. Ich glaube tatsächlich, dass er etwas darstellt, was uns allen zu denken geben muss. Ich möchte mich jetzt gar nicht so sehr auf die Hintergründe dessen, was er hier beschrieben hat, versteifen. Da geht es um die unheilvolle Verquickung von Hochleistungstechnologie und neoliberalistischer Wirtschaft. Es geht um das, was man heute gerne die Aufmerksamkeitsökonomie nennt oder den Überwachungskapitalismus, wie Pfeffer dies nennt, und worin er eben eine große Gefahr sieht. Nein, die eigentliche Gefahr aber, die wir fokussieren sollten, weil sie den Auftrag der Schule, Menschen für das demokratische Gemeinwesen auszubilden, unmittelbar betrifft, ist, dass auf diese Weise eben der Gemeinsinn und die kommunikative Vernunft, die für das Politische so wichtig ist, durch Selbstbezüglichkeit und eine rein funktionale Rationalität verdrängt werden. Und auf diese Weise erodiert das geistige Fundament der Demokratie. Auf diese Weise schwinden die eigentlichen politischen Kernkompetenzen, die wir für den Bestand und die Bewahrung einer Demokratie dringend brauchen und von denen ich meine, dass sie in der Schule vermittelt werden müssen. Ich denke dabei vor allen Dingen an drei. Eine Kernkompetenz, die wir das Denken nennen können, an die Kernkompetenz des Urteilens und an die Kernkompetenz des Handelns, also die drei Worte, Sie haben es gemerkt, die man im Vortrag den Titel gegeben haben. Diese Kernkompetenzen zur Geltung zu bringen und sie wirklich praktisch einzuüben, sie immer neu zu vermitteln, das, meine Damen und Herren, glaube ich, ist das wichtigste Mandat, das Schule im 21. Jahrhundert in der heutigen Situation, in der die Demokratie bedroht ist, zu erfüllen hat. Aber wir müssen uns, ich sage es nochmal, darüber im Klaren sein, dass es sehr schwierig ist, diese Aufgabe zu erfüllen, weil eben die Demokratie gerade dort am meisten bedroht ist, wo die jungen Menschen am meisten und am leichtesten verführbar sind, nämlich im Bereich der Social Media, wo sie ja partizipieren können am großen Geschehen der Welt, wo sie sich einbringen können, wo sie sich vernetzen können. Gerade da schwelt die Quelle von Manipulation und von dort her kommt die Bedrohung der Erosion unseres kommunikativen, politischen, unserer kommunikativen und politischen Vernunft. Ja, man kann sagen, die Feinde der offenen Gesellschaft haben ihre Hausaufgaben wirklich gründlich gemacht und sie haben die Manipulationsmaschinerie perfektioniert. Aber gerade deswegen liegt es an uns, die wir um den Bestand unseres Gemeinwesens besorgt sind, diese vermeintliche Macht der Technologie ja vielleicht nicht zu brechen, aber doch wenigstens einzudämmen. Wie kann das gelingen? Um auf diese Frage einen Antwortversuch zu wagen, meine Damen und Herren, mache ich jetzt etwas Abenteuerliches. Ich nehme Sie mit auf eine kurze Zeitreise, die uns zu den Anfängen, zu den Ursprüngen der Demokratie führen soll. Und das heißt, Sie ahnen es, ins alte Griechenland, genauer nach Athen, noch genauer zu der griechischen Göttin Athene, an der wir beispielhaft erkennen können, was es mit den Kernkompetenzen des Politischen auf sich hat. Von Athen und den Kernkompetenzen des Politischen erzählt eine bemerkenswerte Tragödie, die der Dichter Aischylos im Jahre 458 vor Christus in Athen auf die Bühne brachte. Das war 3 Jahre, nachdem in Athen erstmals die Demokratie als Rechtsordnung durchgesetzt wurde, und zwar mit aller Konsequenz und mit aller Entschiedenheit. Und genau auf dieses wichtige weltgeschichtliche Datum reagiert dieses Theaterstück des Aischylos, in dem es davon erzählt, dass in einer längeren Geschichte, die man Orestie nennt und die ich uns jetzt heute Abend ersparen möchte, weil sonst säßen wir noch bis Mitternacht hier, in einem bestimmten Kontext, also im Zusammenhang dieser Geschichte, richtet die Göttin Athene in ihrer Heimatstadt Athen erstmals ein demokratisches Gremium ein, den sogenannten Areopag, der einen Konfliktfall entscheiden soll, der ausgerechnet zwischen verschiedenen Göttern entstanden ist. Und wenn Götter miteinander streiten, dann können die das nicht selber lösen, sondern dann müssen die Menschen herhalten. Und dafür richtet Athene am Ende dieses Stückes den Areopag als ein politisches Gremium ein. Das Bemerkenswerte ist, dass hier zum ersten Mal darüber reflektiert wird, was es bedeutet, ein demokratisches Gremium zu etablieren, nämlich einen Freiraum zu schaffen, in dem die Beteiligten in der Lage sind, die Geschicke, die sie selbst betreffen, als ein Gemeinwesen in die eigene Hand zu nehmen und sie selbst zu verhandeln. Das ist die Geburtsstunde der Demokratie. Es geht ja immer darum, dass die Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens die Geschicke, die sie alle betreffen, selber in die Hand nehmen, um in bestimmten Verfahren und Prozeduren Lösungen zu finden, mit denen sie alle leben können. Das ist die Idee. Nun zeigt diese Tragödie, und deswegen komme ich auf sie zu sprechen, auf eine ganz bemerkenswerte Weise in Gestalt der Göttin Athene, welche Qualitäten und Kompetenzen denn entwickelt sein müssen, damit dieser fragile, aber so überaus kostbare Freiraum des Politischen bewahrt, gehegt, gepflegt, man könnte auch sagen, auf eine angemessene Weise bespielt werden kann. Es sind dies zwei Qualitäten, die auch schon im alten Mythos immer mit der Göttin Athene in Verbindung gebracht wurden. Das erste heißt auf Griechisch Peito und wird gemeinhin übersetzt mit Überzeugungskraft. Gemeint ist dabei so etwas wie eine kommunikative Kompetenz, im Gespräch rational zu argumentieren. Die andere Qualität, für die Athene beispielhaft einsteht und die sie auf wunderbare Weise in diesem Stück in Szene setzt, das ist die Phronesis. Ein Wort, das gemeinhin mit situativer Intelligenz oder auch mit Urteilskraft übersetzt wird. Wo diese beiden Qualitäten, Überzeugungskraft und Urteilskraft, zusammenwirken, erwächst dann als drittes dasjenige, was die griechische Sprache Praxis nennt, nämlich Handeln oder auch Handlungsfähigkeit. Peito, Phronesis, Praxis. Diese drei gemeinsam fügen sich zur eigentlichen Kernkompetenz des Politischen, die Menschen brauchen, wenn sie den Freiraum des Politischen wahren und angemessen nutzen wollen. Diese drei Kernkompetenzen einzuüben, meine Damen und Herren, ist nach meinem Dafürhalten auch 2500 Jahre nach Aischylos immer noch das wichtigste Mandat der Schulbildung. Peito, Phronesis, Praxis, PPP. Ich glaube, wir brauchen dieses dreifache P, um das dreifache W des World Wide Web in seine Schranken zu weisen. Aber wie kann das nun gehen? Wie können diese Kernkompetenzen vermittelt werden? Dafür müssen wir sie noch etwas genauer anschauen. Ich möchte zunächst mein Augenmerk mit Ihnen auf dasjenige lenken, was ich die kommunikative Kompetenz genannt habe, die ihre eigentliche Zuspitzung in demjenigen findet, was wir in unserer Sprache Verantwortung nennen. Ich für meinen Teil glaube, meine Damen und Herren, dass die kommunikative Kompetenz für die Bewahrung, aber auch für die Blüte eines demokratischen Gemeinwesens von fundamentaler Bedeutung ist, weil sie es eben ist, die diesen Raum des Politischen immer wieder aufs Neue öffnet und auch offen hält. Weil sie es ist, Kraft derer in dem Raum des Politischen immer wieder das Kunststück vollbracht werden kann, die oft einander widersprechenden Interessen der Einzelnen doch so miteinander abzugleichen oder zum Ausgleich zu bringen, dass ein gemeinsames Handeln, ein gemeinsam verantwortetes Handeln möglich ist. Ja, es ist letzten Endes die kommunikative Kompetenz, die es Menschen erlaubt, einerseits in Freiheit ihre eigenen Positionen darzustellen und andererseits dabei aber doch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass wir niemals alleine auf der Welt sind, sondern immer mit anderen verbunden sind und in verbindlichen Verhältnissen zu ihnen stehen. Dies zu vermitteln, ist die Aufgabe und die Kompetenz, die in der Fähigkeit zu einer guten Kommunikation eingezeichnet ist. Was aber genau bedeutet es? Was genau macht die kommunikative Kompetenz aus, von der ich sage, sie ist die wichtigste Säule, die den Raum des Politischen trägt? Nun, ich denke, es ist vor allem die Fähigkeit zur Verständigung, die Fähigkeit, Einverständnis zu erzielen und damit auch die Fähigkeit, so etwas wie Sinn zu stiften, einen Sinn, den die beteiligten Gesprächspartner verstehen können. Und dies geschieht eben in einem Gespräch. Eigentlich ist diese kommunikative Kompetenz nichts anderes als die Fähigkeit, gute Gespräche zu führen, gute Gespräche, die damit enden, dass die Gesprächsteilnehmer das Gefühl haben, wir haben uns verstanden. Darauf kommt es letztlich an. Was aber ist ein gutes Gespräch? Lassen Sie mich dafür einen Philosophen zitieren, der für mich selber eine große Bedeutung hatte. Hans-Georg Gadamer, ich hatte, als ich in Heidelberg studierte, das große Glück und die große Ehre, sozusagen der letzte Hiwi dieses bedeutenden Philosophen zu sein. Er war damals schon weit über 90, Gadamer ist 102 Jahre alt geworden. Der gehörte zu den ganz wenigen Menschen, die es überhaupt je gegeben hat, die in drei Jahrhunderten gelebt haben. Ja, der wurde 1900 geboren, also noch im 19. Jahrhundert und starb 2002 im 21. Jahrhundert. Das machte oder führte auch dazu, dass er einen enorm weiten Horizont hatte. Ein Wort, das er gerne benutzt, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Was ist ein gutes Gespräch? Gadamer sagt, nicht dies, dass wir da Neues erfahren haben, macht das Gespräch zu einem guten Gespräch, sondern dass uns im anderen etwas begegnet ist, was uns in unserer eigenen Welterfahrung so noch nicht begegnet war. Ein gutes Gespräch, das können wir daraus lernen, ist ein solches, das uns wachsen lässt, das unseren Horizont weitet. Es ist eines, das am Ende dazu führt, dass wir uns verändern, dass wir, wenn das Gespräch vorbei ist, nicht mehr dieselben sind, die wir waren, als wir das Gespräch begonnen haben. Gute Gespräche können uns deswegen in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen, die wir sonst vielleicht nicht getroffen hätten, weil wir in unserer eigenen Sichtweise, in unserer eigenen Position irgendwie festgefahren waren. Aber ein gutes Gespräch kann uns quasi aus der Starre eines Beharrens auf eine Sichtweise befreien. Deswegen sind gute Gespräche transformativ. Sie verändern uns und sie machen uns deswegen überhaupt erst Entscheidungs-, Urteils- und zuletzt dann auch handlungsfähig. Das wird aber genau dann der Fall sein, wenn drei bestimmte Qualitäten in einem Gespräch ineinandergreifen, die für das Gelingen eines Gesprächs, wie ich glaube, von fundamentaler Wichtigkeit sind und die ich Ihnen kurz skizzieren möchte. Es handelt sich dabei um drei Vs. Wir hatten schon drei Ps, jetzt haben wir drei Vs. Es ist das Vernehmen, das Verantworten und das Verständigen. Was meine ich damit? Vernehmen zunächst einmal. Vernehmen meint eigentlich so etwas wie die Kompetenz des Zuhörens. Zuhören, das wissen wir alle, ist mehr als hören. Zuhören heißt auf Englisch listen, hören nur hier. Das heißt, die Briten haben sogar zwei verschiedene Worte dafür. Und das weist uns darauf hin, dass Zuhören mehr ist als hören. Zuhören heißt wirklich, dass andere den anderen vernehmen, gerade auch in seiner Andersheit. Und zuhören bedeutet deswegen auch, dass ich den anderen in seiner Andersheit, manchmal auch in seiner Befremdlichkeit, ernst nehme, respektiere und achte. Diese Achtsamkeit aber ist nun alles andere als selbstverständlich. Und im Raum des Politischen, da brauchen wir bloß mal eine politische Debatte zu verfolgen, ist sie sogar äußerst selten. Denn dort wird selten, wirklich nur selten zugehört. Jeder von Ihnen, der irgendwie in politischen Gremien schon mal unterwegs war, wird das wissen. Da wird selten zugehört, da wird sehr viel mehr überhört oder auch falsch gehört. Was heißt falsch gehört? Auch dazu noch einmal Gadamer, der sagte, falsch hört der, der sich selbst ständig zuhört, dessen Ohr gleichsam so erfüllt ist von dem Zuspruch, den er sich selbst ständig zuspricht, indem er seine eigenen Antriebe und Interessen verfolgt, so dass er den anderen gar nicht zuhören vermag. Ich glaube, das kennen wir alle von Gesprächspartnern, bei denen wir das Gefühl haben, die haben gar nicht gehört, was ich gesagt habe, sondern die hören eigentlich nur sich selbst. Und wo diese Haltung im Raum des Politischen herrscht und dominiert, da wird der Raum des Politischen letztlich zerstört. Denn dann bleiben die Gesprächspartner gefangen in ihrer Selbstbezüglichkeit und sie versäumen es, eben zu demjenigen zu finden, was für das Politische so wichtig ist, nämlich durch Zuhören sich der Zugehörigkeit zueinander zu vergewissern. Zugehörigkeit, aber da ist die Sprache sehr genau, gibt es immer nur da, wo Menschen einander zuhören, wo sie also den Zuspruch und Anspruch der anderen vernehmen und dann darauf auch Antwort zu geben bereit sind. Damit bin ich bei der zweiten Kernkompetenz, der kommunikativen Kompetenz, nämlich dem Antworten, genauer dem Verantworten. Denn Verantwortung kann immer nur derjenige, wie unsere Sprache sehr genau sagt, wahrnehmen, wer Antwort zu geben vermag. Und Antwort gibt wiederum nur derjenige, der vorher etwas vernommen hat, auf das es Antwort zu geben gilt. Ja, vielleicht sogar mehr noch, auf das es Antwort zu sein gilt. Eine verantwortliche Antwort, meine Damen und Herren, das ist mehr als ein Wortspiel, ja, bleibt letztlich immer rückgebunden an den Anspruch, der von anderen an mich ergangen ist. Oder anders gesagt, einfach nur zu tun, was man gerade für richtig hält, ohne dabei rückgebunden zu bleiben an diejenigen, denen man verantwortlich ist, ist gerade nicht verantwortungsvoll, sondern im Gegenteil unverantwortlich. Lassen Sie mich dazu noch einen anderen Philosophen zitieren, Martin Buber, der sich sehr viele Gedanken über das Dialogische gemacht hat, der einmal sehr passend formuliert hat, ich zitiere: Echte Verantwortung gibt es nur da, wo es wirkliches Antworten gibt. Antworten worauf? Nun, auf das, was einem widerfährt, was man zu sehen, zu hören, zu spüren bekommt. Jede konkrete Stunde mit ihrem Welt- und Schicksalsgehalt, die der Person zugeteilt wird, ist dem Aufmerkenden Sprache und erheischt, ein schönes altes Wort, erheischt eine Antwort. Sie erinnern sich, als wir von der Verantwortung der Schule ganz am Anfang sprachen, war davon bereits die Rede, ja, dass die Schule eben auch immer wieder Antworten finden muss auf die Ansprüche, die von der Welt, von der Gesellschaft, von der Politik, von den Menschen eines Landes an sie gestellt werden. Und das Gleiche gilt nun eben auch für das Gespräch im Raum des Politischen, das davon lebt, dass Menschen darin verantwortungsvoll bereit sind, Antwort auf das zu geben, was sie vorher gehört und vernommen haben. Dann bewährt sich die kommunikative Kompetenz darin, dass die Gesprächspartner eben nicht nur einander zugehörig sind, sondern auch sich einander verantwortlich wissen. Das setzt dann aber voraus, dass Sie auch den dritten Teilaspekt der kommunikativen Kompetenz verinnerlicht haben, den ich schon angesprochen hatte. Sie erinnern sich, vernehmen, verantworten und drittens verständigen. Denn das Verständigen oder die Verständigung, wir können auch sagen, das Einverständnis erzielen, ist eigentlich dasjenige, worauf jedes Gespräch ausgerichtet ist. Ein gutes Gespräch, oder sagen wir so, ein Gespräch kommt immer nur dann zu einem wirklichen Ende, wenn die Gesprächsteilnehmer sagen können, wir haben uns verstanden. Und selbst wenn es nur in Gestalt der aus der Diplomatie bekannten Formel geschieht, die da lautet, we agree to disagree. Also wir verständigen uns darauf, dass wir uns nicht verständigt haben. Auch das ist am Ende noch eine Form der Verständigung, die es erlaubt, ein Gespräch abzuschließen. Verständigung aber, und das ist wieder wichtig, dass wir uns das klar machen, auch wenn es nicht neu ist, ist natürlich etwas anderes als einfach nur Überredung. Ja, wir haben uns nicht verständigt, wenn ich mein Gegenüber mit meinen Argumenten irgendwie niedergeknüppelt habe oder argumentativ bezwungen habe, sondern Verständigung gibt es nur dann, wo Menschen in Freiheit einander zustimmen und einander übereinstimmen. Und wenn das geschieht, dann kommt es zu dem, was der von mir schon erwähnte Hans-Georg Gadamer einmal, wie ich finde, mit einem schönen Bild beschrieben hat, wenn er sagt, Verstehen ist immer der Vorgang der Verschmelzung vermeintlich für sich seiender Horizonte. Wenn wir uns verständigen, dann kommt es zu einer Horizontverschmelzung. Und das bedeutet, dass die Gesprächspartner dann eben einen gemeinsamen Raum gefunden haben. Ein gemeinsamer Raum, in dem Verständigung möglich ist. Das heißt nochmal nicht, dass sie immer einer Meinung sein müssen. Aber es bedeutet doch, dass sie eine gemeinsame Frage haben, dass sie einen gemeinsamen Bezugsrahmen haben, dass sie sich darin einig sind, was denn hier eigentlich in Rede steht und worum es denn eigentlich geht. Und genau diesen gemeinsamen Raum, diesen gemeinsam geteilten Raum des Politischen im Bewusstsein zu haben und auf eine angemessene Weise mit Gesprächen zu füllen, das ist eben das, worauf es ankommt, wenn wir den Raum des Politischen und damit die Demokratie schützen und bewahren wollen.